Viele Christen spüren innerlich den Wunsch, ihr Leben Gott hingegebener zu leben, wissen aber nicht genau, wie sie diesen Wunsch vor Gott ausdrücken sollen. In 4. Mose 30 begegnet uns ein eher unbekanntes Thema, Gelübde vor dem Herrn. Hinter diesen ausführlichen Regelungen steht eine tiefgehende geistliche Wirklichkeit, Gott nimmt unser Wort ernst, er schützt uns durch seine Autorität, und er lädt uns ein, nicht wie geistliche Witwen auf uns allein gestellt zu leben, sondern geborgen unter dem Vater und unter Christus als unserem Herrn. Ein Gelübde vor Gott, ernst genommenes Wort. Ein Gelübde vor Gott ist mehr als ein spontaner Entschluss in einer bewegten Stunde. In 4. Mose 30 wird ein Gelübde als ein bewusstes Sichbinden beschrieben, wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, ein Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen, nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Vor Gott ist unser Wort nicht von unserer Person zu trennen, was wir ihm zusagen, verbindet er mit unserem Namen, mit unserem Wesen, mit unserer Treue. Darum nimmt er die Worte, die aus unserem Mund hervorgehen, ernster, als wir selbst es oft tun. Gelübde gehören nicht in die Kategorie frommer Vorsätze, die man je nach Stimmung wieder fallen lassen kann, sondern in den Bereich des Bundes, der Bindung, der verlässlichen Antwort auf Gottes Gnade. Ein Mann, der dem Herrn ein Gelübde ablegte oder einen Eid schwor, um sich durch ein Versprechen zu binden, dürfte sein Wort nicht brechen. Vielmehr sollte er nach allem handeln, was aus seinem Mund hervorgegangen ist. Das macht deutlich, wenn wir Gott ein Gelübde ablegen, müssen wir es einhalten. Brechen wir unser Wort, erleiden wir Schaden. Wer dem Herrn ein Gelübde macht, sei es, ihm sein Leben zur Verfügung zu stellen, einen bestimmten Bereich zu heiligen oder sich neu seinem Willen zu unterstellen, tritt damit in eine engere Form der Gemeinschaft ein. Gott lässt solche Worte nicht ins Leere laufen, er benutzt sie, um uns zu formen, zu reinigen, zu leiten. Manchmal zeigt sich erst im Nachhinein, wie ernst er unser Gelübnis genommen hat, Situationen, in denen wir geprüft werden, Wege, die enger werden, Anforderungen, die unsere Bequemlichkeit verletzen. Dann kann es schmerzhaft werden, wenn unser inneres Ja und unser äußeres Leben auseinanderlaufen. Doch gerade darin steckt eine große Gnade, Gott lässt uns nicht in der Unverbindlichkeit stehen, sondern ruft uns hinein in ein Leben, in dem unser Reden und unser Sein mehr und mehr übereinstimmen. Wer sich vor ihm bindet, erfährt, dass der, dem wir unser Wort geben, zugleich der ist, der uns trägt, wenn wir schwach werden. So wächst aus dem ernsten Charakter des Gelübdes nicht Angst, sondern eine stille Freude, mein Leben ist nicht dem Zufall überlassen, sondern dem Gott, der mein Wort hört und mich in seiner Treue bewahrt. Gleichzeitig entlarvt 4. Mose 30 die Leichtfertigkeit, mit der geistliche Zusagen manchmal ausgesprochen werden. Zwischen dem spontanen Ich will und dem langjährigen Ich bleibe liegt der Weg der Bewährung. Wenn der Herr uns die Spannung spüren lässt zwischen gesprochener Hingabe und gelebter Realität, will er uns nicht beschämen, sondern vertiefen. Er führt uns zu einem schlichteren, wahreren Reden, in dem große Worte weniger wichtig sind als ein treues Herz. Dort, wo wir merken, dass wir unser Wort gebrochen haben, bleibt uns nicht Resignation, sondern das Evangelium, derselbe Gott, der unser Gelübde ernst nimmt, ist der Gott, von dem es in Psalm 65 heißt, du erhörst Gebet, zu dir kommt alles Fleisch. Wir dürfen mit unserer Untreue zu ihm kommen und neu lernen, in seiner Treue zu stehen. So wird das Gelübde nicht zum Gesetz, das uns erdrückt, sondern zur Tür in eine tiefere, wahrhaftigere Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, ein Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen, nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Du erhörst Gebet, zu dir kommt alles Fleisch. Wer entdeckt, wie ernst Gott das gesprochene Wort nimmt, lernt vorsichtiger und zugleich vertrauensvoller zu reden. Gelübde werden dann nicht aus Stimmung und Druck geboren, sondern aus dem stillen Erkennen, Gott ist meines Lebens mächtig und würdig, dass ich mich ihm verlässlich zur Verfügung stelle. Wie auch immer die eigene Geschichte mit gegebenen und gebrochenen Zusagen aussieht, der Weg nach vorn bleibt derselbe, in Gottes Licht treten, seine Treue betrachten und sich von ihm Schritt für Schritt in ein Leben führen lassen, in dem unser Ja vor ihm Gewicht gewinnt. Unter Autorität leben, Gott als Vater, Christus als Herr. Die scheinbar detaillierten Bestimmungen über die Gelübde von Frauen in 4. Mose 30 öffnen einen tiefen Blick auf unser Leben unter Gottes Autorität. Es heißt dort, und wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt im Haus ihres Vaters, in ihrer Jugend, und ihr Vater hört ihr Gelübde, und ihr Vater schweigt ihr gegenüber, dann sollen alle ihre Gelübde gelten. Doch wenn der Vater ihr an dem Tag wehrt, gelten ihre Gelübde nicht, und der Herr vergibt ihr. Hinter dieser Regel steht mehr als eine antike Familienordnung, sie zeichnet ein geistliches Bild. Die junge Frau im Haus des Vaters steht für den Gläubigen, der in der Fürsorge und Hoheit Gottes lebt. Der Vater hat das letzte Wort, nicht um zu unterdrücken, sondern um zu bewahren und zu leiten. Mose 30, 3-5 beschreibt, wie eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt und sich durch ein solches Gelübde bindet, während sie noch in ihrer Jugend im Haus ihres Vaters ist. In einem solchen Fall trifft ihr Vater die endgültige Entscheidung. Die Frau steht hier für den Gläubigen, der Vater für Gott, den Vater. Vor Gott sind alle Gläubigen weiblich. Die letzte Entscheidung über ein Gott gegenüber abgelegtes Gelübde liegt beim Vater. Übertragen auf unser Leben bedeutet das, Gott ist nicht nur der, dem wir Gelübde machen, sondern zugleich der, der sie prüft, bestätigt oder aufhebt. Vor ihm sind wir weiblich, empfänglich, abhängig, nicht die letzte Instanz über uns selbst. Ähnlich zeigt die verheiratete Frau im Text, dass auch Christus als Herr und himmlischer Bräutigam eine entscheidende Rolle spielt, wenn aber ihr Mann an dem Tag, da er es hört, ihr wehrt, dann hebt er ihr Gelübde auf und der Herr wird ihr vergeben. Christlich gesprochen leben wir im Haus des Vaters und unter der Autorität des Sohnes. Unsere Versprechen stehen nicht isoliert im Raum, sie werden hineingenommen in die Weisheit der göttlichen Leitung. Wo unsere Entschlüsse gut, aber unweise sind, wo sie uns überfordern oder in Schieflagen bringen würden, hat der Vater das Recht, uns durch Umstände, durch sein Wort oder durch den inneren Frieden zu widersprechen. Das nimmt uns das Gefühl grenzenloser Selbstbestimmung, aber es schenkt etwas Besseres, die Geborgenheit, dass über unserem Leben ein guter Wille wacht. Hier berührt sich das Thema Gelübde mit der Frage, wem wir eigentlich gehören. Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde als Braut Christi, in Offenbarung 19 heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitet. Wer zu dieser Braut gehört, lebt nicht mehr als eigenständiger Souverän, sondern als Geliebte unter der Obhut des Bräutigams. Unsere Entscheidungen, unsere Versprechen, unsere Hingaben verlieren damit den Charakter privater Selbstprojekte. Sie werden Teil eines gemeinsamen Weges mit dem Vater und dem Sohn. Das kann manchmal bedeuten, dass Gott ein ehrliches, aber unbedachtes Gelübde aufhebt, indem er uns andere Wege führt, als wir versprochen hatten. In solchen Momenten dürfen wir lernen, seine Autorität nicht als Einschränkung, sondern als Schutzraum zu sehen. Das Wissen, dass der Vater und der Herr das letzte Wort über unsere Gelübde haben, erleichtert das Herz. Die Verantwortung für unser Leben liegt nicht auf unseren Schultern allein, sondern in den durchbohrten Händen Christi und im treuen Herzen Gottes. Und wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt im Haus ihres Vaters, in ihrer Jugend, und ihr Vater hört ihr Gelübde oder ihr Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, und ihr Vater schweigt ihr gegenüber, dann sollen alle ihre Gelübde gelten, und jedes Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, soll gelten. Wenn aber ihr Mann an dem Tag, da er es hört, ihr wehrt, dann hebt er ihr Gelübde auf, das auf ihr ist, und den unbedachten Ausspruch ihrer Lippen, wozu sie ihre Seele gebunden hat, und der Herr wird ihr vergeben. Wer gottgemäß leben will, muss nicht die Last tragen, alles allein richtig zu entscheiden und jedes gegebene Wort aus eigener Kraft durchzusetzen. In der Beziehung zum Vater und zu Christus als Herrn entsteht ein anderes Klima, wir dürfen unsere Gelübde, Vorsätze und Wünsche vor ihnen aussprechen und zugleich innerlich sagen, du hast das Recht, ja oder nein dazu zu sagen. Daraus wächst eine stille Freiheit, nicht die Freiheit grenzenloser Selbstbestimmung, sondern die Freiheit der Kinder, die wissen, dass über ihrem Leben eine liebevolle und weise Autorität wacht. Hingegeben, aber nicht herrenlos, geistliche Sicherheit in der Unterordnung. Der Text in 4. Mose 30 spricht auch von Witwen und Geschiedenen, aber das Gelübde einer Witwe und einer Verstoßenen, alles, womit sie ihre Seele gebunden hat, soll für sie gelten. Hier trägt die Frau alle Folgen ihrer Zusagen allein, niemand deckt sie, niemand hebt ihr Gelübde auf. In diesem Bild leuchtet ein geistlicher Zustand auf, der Mensch, der seine Lasten, seine Versprechen, seine Zukunft ohne den Schutz einer höheren Autorität tragen muss. Wer Gott nicht als Vater kennt und Christus nicht als Herrn und Bräutigam, steht geistlich wie eine Witwe in einer weiten, offenen Welt, ohne den Schirm eines Hauses, ohne die Schulter eines anderen, der sich vor ihn stellt. Gelübde und Entscheidungen in einem solchen Zustand können eine drückende Schwere bekommen, weil sie nur auf den eigenen Schultern ruhen. Das Gelübde einer Witwe oder einer geschiedenen Frau verpflichtete sie, und sie musste es erfüllen. Wurde ihr Gelübde oder ihr Eid jedoch im Haus ihres Mannes abgelegt, so entschied ihr Mann darüber. Das zeigt, dass die Gläubigen gegenüber Gott, dem Vater, und Christus, dem Herrn, ihre menschlichen Rechte verloren haben. Weder bei Gott, dem Vater, noch bei Christus, dem Herrn, stehen uns irgendwelche Rechte zu. Für den, der zu Christus gehört, gilt jedoch etwas anderes. Das Neue Testament beschreibt den Glaubenden als mit Christus verbunden, als Teil seines Leibes, als seine Braut. Paulus schreibt: Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Damit wird klar, wir sind nicht herrenlos unterwegs, sondern geborgen in einer Ordnung, in der über uns ein Herr steht, der uns liebt und für uns eintritt. Wenn 4. Mose 30 zeigt, dass der Mann die Gelübde seiner Frau bestätigen oder aufheben kann, steckt darin für die Gemeinde ein Trost: Unsere Hingabe ist real, aber sie findet innerhalb des Schutzes Christi statt. Er übernimmt die Verantwortung für das, was wir in Aufrichtigkeit vor ihm geloben, und er weiß um unsere Begrenztheit. Wo wir uns übernommen haben, wo wir in ehrlich gemeinter Frömmigkeit zu weit gegangen sind, kann er wie der Mann im Text das Gelübde aufheben und uns vor einer Last schützen, die uns zerdrücken würde. Damit verbindet sich Hingabe mit Geborgenheit. Wir verlieren in dieser Beziehung tatsächlich unsere eigenen Rechte, wir gehören nicht mehr uns selbst, aber gerade darin liegt unsere Sicherheit. Paulus bringt es schlicht auf den Punkt: Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Wer teuer erkauft ist, gehört nicht mehr sich, zugleich steht er unter einem Fürsprecher, der seinen Preis kennt und ihn nicht leichtfertig aussetzt. So wird das Leben mit Gelübden nicht zu einem System geistlicher Selbstüberforderung, sondern zu einem Weg vertrauensvoller Antwort. Unsere Zusagen werden zu Ausdrucksformen der Liebe, nicht zu Instrumenten der Selbstoptimierung. Wir dürfen ernst machen mit unserer Hingabe und zugleich wissen, über allem steht der Vater, der die endgültige Entscheidung trifft, und der Herr, der uns als seine Braut trägt. In dieser Spannung von Hingabe und Schutz wächst ein stiller Mut, Gott nicht nur vorsichtig zu lieben, sondern sich wirklich in seine Hände zu geben. Wer diese Sicherheit entdeckt, darf sein inneres Bild von Gelübden neu zeichnen. Nicht als gefährliche Verträge, die jederzeit zum Verhängnis werden können, sondern als Antworten des Herzens, die in einer Beziehung getragen werden. Unter der liebevollen Autorität des Vaters und des Herrn wird jeder ernst gemeinte Entschluss behütet, gereinigt, manchmal korrigiert und zum Segen verwandelt. Das nimmt die Angst vor dem Ernst Gottes, ohne seine Heiligkeit zu verwischen, und es entfacht eine leise Freude: Ich bin nicht mehr allein mit meinen Versprechen, meinen Kämpfen und meinem Weg, ich gehöre dem, der mich kennt, bevor ich rede, und der meine Zukunft schon in Händen hält. Aber das Gelübde einer Witwe und einer Verstoßenen, alles, womit sie ihre Seele gebunden hat, soll für sie gelten. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Hingabe an Gott bedeutet nicht, sich selbst einem gnadenlosen inneren Richter auszuliefern, sondern sich in die Hände eines Vaters und eines Herrn zu geben, die besser wissen als wir, was uns gut tut und was wir tragen können. So dürfen Versprechen, die aus Liebe zu Christus geboren werden, mit Ernst, aber ohne Angst ausgesprochen werden. Der, dem wir uns weihen, ist derselbe, der unsere Fehler auffängt, unsere Überforderungen mildert und aus unserem manchmal stolpernden Ja einen Weg der Bewahrung, Korrektur und Reifung macht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.